Herzlich willkommen zum richtiganlegen.ch Podcast, dem Podcast für finanzielle Bildung und erfolgreichem Investieren. Hier erfährst du spannendes Insiderwissen zum Thema richtig anlegen und erfolgreichem Vermögensaufbau. Und hier ist dein Gastgeber Marco Eberle.
Nach der letzten Podcast-Folge, wo es um die Bullen- und Bärenmärkte ging, also wie sich diese verhalten, wie diese ausgeprägt sind, gehe ich heute eben darauf ein, und das habe ich letztes Mal ja auch angetönt, ob aus meiner Optik wir aktuell in diesem Bullenmarkt bleiben oder ob wir vielleicht schon bald in eben einen sogenannten Bärenmarkt eintauchen. Und wenn man die Medien so liest, auch die Mainstream-Medien, sage ich jetzt mal, wie zum Beispiel das Schweizer Fernsehen, aber auch wie die Wochenendzeitungen oder Tageszeitungen, ja, dann könnte man schon davon ausgehen, dass wir wirklich kurz vor einer großen Korrektur, vor einem Crash stehen. Auch viele Crash-Propheten sind da jetzt wieder ganz laut und kommen hervor. Und darauf möchte ich heute ganz sachlich eingehen. Und damit du das eben selber abschätzen kannst, ein bisschen interpretieren kannst, möchte ich das Ganze auch ein bisschen aufdröseln. Ganz verschiedene Punkte heute durchgehen in dieser Podcast-Folge. Und was mir wichtig ist zu erwähnen, das ist natürlich keine Anlageberatung. Ich weiß auch nicht, was morgen passiert. Niemand weiß das. Das habe ich, glaube ich, schon genug erwähnt. Oder niemand kann voraussagen, was die Finanzmärkte morgen oder übermorgen machen. Aber eben, wir können gewisse Indikatoren, glaube ich, zu Hilfe nehmen, um das Ganze in der Mittelfristigkeit, Langfristigkeit eben auch ein bisschen besser abschätzen zu können. Und wie erwähnt, ich habe hier verschiedene Sachen vorbereitet, wie immer Daten und Fakten zu unterschiedlichen Themenbereichen. Und starten möchte ich mit dem Thema globale Verschuldung und Liquiditäten. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch der wichtigste Treiber in Zukunft für die Finanzmärkte. Weil die Finanzmärkte sind ja immer Angebot und Nachfrage. Und das heißt natürlich, wenn mehr Nachfrage auf ein beschränktes Angebot im Prinzip trifft, was eben Aktien sind, dann steigt ein Preis, oder? So einfach ist das Ganze. Und das muss man immer im Hinterkopf behalten. Die Liquiditätsversorgung des Marktes ist aus meiner Optik zumindest einer der wichtigsten Punkte, wenn es darum geht, abzuschätzen, wohin eben ein Finanzmarkt gehen könnte in der Zukunft. Und wenn wir uns die globale Verschuldung und eben diese Liquidität anschauen, dann ist es ja so, dass wir weltweit wirklich eine Schuldenorgie sehen. Wir liegen aktuell in der Verschuldung bei etwa 330% im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung. Das ist weltweit betrachtet. Also Staaten, Unternehmen und Haushalte zusammen, die haben also mehr als das Dreifache dessen an Schulden aufgenommen, was die Weltwirtschaft jährlich erwirtschaftet. Das ist eigentlich schon mal eine ziemlich verrückte Zahl. Und das Problem sind jetzt per se nicht unbedingt die Schulden, weil das ist einfach eine Zahl, oder? Und die kann auch noch viel, viel höher gehen. Aber das Problem sind insbesondere die Zinsen, weil die Schulden, die müssen natürlich, indem sie bewirtschaftet werden, beziehungsweise die Schulden müssen verzinst werden. Und wer 100% des BIP als Schulden hat, zum Beispiel Amerika hat deutlich mehr, und im Schnitt zum Beispiel 2-3% Zins zahlt auf diese Schulden, ja, der muss jedes Jahr 2-3% der Wirtschaftsleistung im Prinzip nur mal für die Zinsen aufbringen. Und wenn die Wirtschaft dann eben langsamer wächst, zum Beispiel als die Zinslast, dann steigt der Druck logischerweise auf diese Staaten. Sie müssen dann noch mehr Schulden aufnehmen. Und es steigt natürlich auch der Druck, die Geldmenge auszuweiten. Weil wie kann man eben die Schulden quasi zusätzlich finanzieren? Ja, es gibt ja eigentlich im Prinzip nur eine Möglichkeit, und das ist das Drucken von neuem Geld, dass eben die Zentralbanken diese Schulden aufkaufen mit neu gedrucktem Geld. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Und ich glaube, da stehen wir ganz am Anfang dieses Prozesses. Es ist im Prinzip klar, wenn wir uns diese Refinanzierungsthematik anschauen in Zukunft, wenn wir uns die Prognosen anschauen in Bezug auf die Schuldenlast der einzelnen Länder und insbesondere der USA, dann führt kein Weg vorbei an neuem Geld, an neu gedrucktem Geld. Es geht gar nicht anders. Und das FED hat ja bereits hier Ankündigungen gemacht, oder, dass sie jetzt im Dezember das sogenannte Quantitative Tightening Programm beenden werden. Das heißt eben, sie werden ihre Bilanz nicht mehr reduzieren, sondern jetzt einfach so belasten, wie sie jetzt ist. Und man kann natürlich schon mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass relativ zeitnah ein sogenanntes Quantitative Easing Programm benötigt wird. Das heißt dann eben, die Bilanz wird wieder ausgeweitet, es wird eben wieder neues Geld gedruckt und es kommt wieder neues Geld in diese Märkte. Und diese zusätzliche Liquidität, die fließt historisch eigentlich immer in Risikoanlagen wie Aktien, Immobilien, Gold, Bitcoin gehört auch dazu. Und ich glaube, genau das beginnt jetzt wieder ganz fest sich zu zeigen. Die Liquidität dürfte in den nächsten Monaten, aber auch in den nächsten Jahren massiv ansteigen. Und ich glaube, das ist auch schon mal der wichtigste Faktor, oder? Diese Liquidität wird in Risikoassets fließen, vorwiegend in Risikoassets fließen. Natürlich immer mit einer gewissen Verzögerung, aber diese Liquidität wird die Märkte weiter unterstützen. Der zweite Punkt ist der ganze Wirtschaftszyklus. Also was heißt das? Es geht eben darum, ja, wo stehen wir in der Wirtschaft? Sind wir da eher in einer Aufschwung- oder Abschwungphase? Und wenn wir uns das anschauen, dann kann man sich eigentlich schon gut vorstellen, es zeigen auch erste Indikatoren, dass wir per se eher vor einer Aufschwungphase stehen, wirtschaftlich betrachtet, und das insbesondere immer auf die USA bezogen. So oder so, die Daten sind meist auf die USA bezogen, weil USA, Amerika ist einfach der Treiber für die Finanzmärkte. Das ist nach wie vor so und das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Um was diesen Wirtschaftszyklus schlussendlich eben auch beleben wird, sind Zinssenkungen. Und Zinssenkungen, die haben ja bereits gestartet. Und da geht man auch davon aus, oder, dass die Zinsen weiter gesenkt werden in Amerika. Vielleicht jetzt noch im Dezember eine erste Zinssenkung, aber dann insbesondere erwartet der Markt für das nächste Jahr nochmals 3 Zinssenkungen. Diese Erwartungen verändern sich immer. Aber das heißt natürlich, es gibt bessere Finanzierungsbedingungen, steigende Liquidität und günstigeres Geld schlussendlich auch. Den dritten Punkt, den ich ansprechen möchte, sind die zugesagten Investitionen in den USA. Und da kommen wir bereits zum ersten Mal zum Thema KI, also künstliche Intelligenz, weil hier hat die USA angekündigt, dass sie über die nächsten Jahre rund 3000 Milliarden in künstliche Intelligenz investieren möchte. Aber das ist ja noch nicht alles, sondern Donald Trump hat natürlich mit seinen Zöllen verschiedenste Staaten zu Zugeständnissen bewogen, dass sie eben in Amerika investieren, damit eben diese Zölle entsprechend tiefer ausgehandelt werden konnten. Und wenn wir uns das mal anschauen, dann ist es ja so, die EU, die hat da ungefähr Investitionszusagen gemacht in Amerika von etwa 600 Milliarden. Bei Südkorea waren es 200 Milliarden, Japan waren 550 Milliarden, die Schweiz hat 100 Milliarden zugesagt. Und wenn wir uns das mal so ein bisschen einfach zusammenrechnen und dann kommen hier noch Abkommen mit Saudi-Arabien, Emirate dazu, hier ist nochmals ein Investitionsvolumen von etwa 2000 Milliarden geplant. Also wenn wir das alles mal zusammenrechnen, dann kommen wir etwa auf total 7 Billionen, also 7000 Milliarden, die in den nächsten Jahren in den USA investiert werden sollten. Nun, jetzt kann man natürlich sagen, da kommt vielleicht dann einiges auch nicht, da ist einiges vielleicht auch ein bisschen Bluff, aber wenn wir zum Beispiel davon ausgehen, dass da 20% oder 25% dieser Summe dann investiert wird in Amerika, also viel weniger als ursprünglich vorgesehen und angesagt, dann hat alleine dies einen unglaublichen Effekt auf die US-Wirtschaft und kommt einfach noch obendrauf zum eher positiven Wirtschaftszyklus im nächsten Jahr, zum günstigen Geld, das da dazukommt. Und ich glaube schon, dass diese Punkte, insbesondere die Investitionen in Amerika, die sind meines Erachtens noch nicht genug in den Kursen, in den aktuellen Börsenkursen eingepreist. Dann kommen wir jetzt zum Thema künstliche Intelligenz und Robotik. Und ich gehe dann auf die Bewertungssituation schon noch ein, das kommt ein bisschen später. Aber auch hier ganz kurz zu erwähnen, sind ja nicht nur Amerika, die da massiv investieren in künstliche Intelligenz, sondern insbesondere China hat sich hier massiv positioniert, insbesondere im Bereich Robotik, Chips, KI, Automatisierung, erneuerbare Energien, Infrastruktur. Also Robotik ist wirklich ein Bereich, der wächst rasant, nicht nur in China, sondern natürlich auch global. Fabriken kommen da dazu, Logistikzentren kommen dazu, Bauunternehmungen, Energieproduzenten. Und da kann man natürlich davon ausgehen, dass das ein fundamentaler Produktivitätstreiber sein wird in Zukunft. Logischerweise ist das ein volatiler Sektor, aber der langfristige Trend, der ist, glaube ich, klar. Und ich persönlich bin schon der Meinung, dass das Thema künstliche Intelligenz oder Robotik mindestens den gleichen disruptiven Effekt haben könnte, wie damals zum Beispiel das Internet, oder? Anfangs der 2000er Jahre. Und dies alles führt natürlich zu einem massiven Produktivitätsschub, wenn man eben viel mehr automatisieren kann. Ich glaube, da sieht man bereits ganz kleine erste Tendenzen, oder? Leute werden entlassen, die Produktivität nimmt überdimensional zu, bereits jetzt. Und das führt aber auch zu deflationären Impulsen, oder? Weil grundsätzlich sinken dann natürlich auch im Normalfall die Preise für die einzelnen Dienstleistungen, was dann vielleicht ein bisschen wieder der erhöhten Inflationsgefahr entgegenwirken könnte. Und ich glaube schon, die Skaleneffekte bei der künstlichen Intelligenz, aber auch bei der Robotik, die könnten aktuell noch unterschätzt werden. Vielfach ist es ja so, dass man solche Technologien in der Kurzfristigkeit eher überschätzt, aber in der Langfristigkeit unterschätzt. Und was dann noch dazu kommt, ist das Thema Neugründungen. Man sieht extrem viele Neugründungen in Amerika. Wir sehen aber auch Anmeldungen von Patenten, die auf einem absoluten Rekordhoch sind. Und die meisten übrigens kommen aus China. Das ist vielleicht nicht so ein positives Zeichen für uns. Aber da sieht man einfach diese Bewegung, die da im Gange ist, zusammen mit diesen enormen angestrebten Investitionen. Und ich glaube, niemand kann das heute irgendwo abschätzen, wohin das gehen könnte. Aber ich persönlich könnte mir ja schon gut vorstellen, dass dies die wirtschaftliche Welt in Bezug auf Produktivität doch komplett auf den Kopf stellen könnte, sagen wir mal in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Ein weiterer Aspekt ist das Thema Demografie, Erwerbstätigkeit, weil es ist ja so, oder in den meisten westlichen Ländern, da sinkt die Erwerbsbeteiligung und zwar deutlich, das heißt weniger Menschen arbeiten, aber die Schulden steigen einfach weiter, das haben wir gesehen. Und diese Lücke, die wird und muss wahrscheinlich dann über staatliche Programme, Defizite und schlussendlich immer wieder das Gleiche über neue Liquidität geschlossen werden. Eben ein langfristiger Ausweg könnte höhere Produktivität sein durch Technologie, KI, Robotik, ich habe es genannt. Die haben vielleicht das Potenzial, oder in den kommenden Jahren ähnliche Effekte zu liefern wie quasi der Babyboom nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir werden das sehen. Aber nochmals, erste Effizienzgewinne sind da und die Demografie, die ist berechenbar. Da wissen wir, was auf uns zukommt in den nächsten Jahren. Das heißt natürlich, immer mehr Personen gehen in Rente, immer weniger kommen nach. Nächster Punkt ist das Thema Vermögensverteilung und so die Rolle des Investierens. Weil das ist auch wichtig, dass man das versteht. Rund 1% der Bevölkerung weltweit hält fast die Hälfte des Vermögens, das sind etwa 45%. Während auf der anderen Seite über die Hälfte der Menschen zusammen nur einen kleinen Bruchteil dieses Vermögens besitzt. Und der Grund, ja, der ist natürlich vielfältig, oder? Aber im Grundsatz kann man schon sagen, und das ist auch das, was ich immer weitergeben möchte, wer investiert ist, der profitiert eben schlussendlich von dieser sogenannten Asset Inflation. Wer nicht investiert ist, der erlebt einfach primär eine Geldentwertung. Und diese könnte sich eben in der Zukunft natürlich noch akzentuieren. Was ich hier auch noch erwähnen möchte, in den USA sind die meisten Pensionskassengelder natürlich auch am Aktienmarkt investiert. Also das heißt eben, die meisten Vermögenswerte der, sag ich jetzt mal, Durchschnittsbevölkerung ist eben am Aktienmarkt investiert. Und ich glaube, auch das darf man nicht unterschätzen und hat heute ein viel höheres Gewicht, als wir das zum Beispiel noch vor 10 Jahren hier gesehen haben. Dann möchte ich jetzt noch auf die Bewertung zu sprechen kommen, wo wir aktuell stehen. Und das wird ja eben immer in den Medien sehr breit dargelegt, oder dass wir eine Überbewertung allenfalls sehen, insbesondere eben auch bei den amerikanischen Aktien. Und das ist schon etwas, das man thematisieren kann und auch soll, finde ich, weil da sieht man schon ganz krasse Extremitäten, oder? Dass zum Beispiel Nvidia heute über 5 Billionen Dollar wert ist, und das ist übrigens mehr als der gesamte schweizerische Aktienmarkt, deutsche Aktienmarkt und italienische Aktienmarkt zusammen. Und daraus ableitend ist natürlich schon die Angst von einer neuen Tech-Bubble, die ist verständlich, aber aus meiner Optik sprechen eben die Zahlen trotzdem dagegen. Warum? Ja, die großen Tech-Unternehmen, die verdienen eben heute im Unterschied zu diesen 2000er Jahren, also dieser Dotcom-Blase, die verdienen eben heute tatsächlich Geld. Und zwar enorm viel Geld. Die machen enorme Gewinne. In der Dotcom-Zeit, da waren viele Firmen unprofitabel, die hatten gar kein Geschäftsmodell. Da stand einfach Internet dran oder .com und dann waren diese Firmen bereits irgendwo Milliarden wert. Wenn wir die Bewertungen tatsächlich anschauen, dann muss man sagen, die Bewertungen sind deutlich moderater als zu dieser Zeit, eben 1999, 2000. Da hatte die Nasdaq, also die Technologiebörse in Amerika, die hatte damals ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von über 60 und manche Segmente, die gingen da sogar über 100 hinaus. Und heute liegen wir, je nachdem, welche Zahl man hier anschaut, vielleicht irgendwo im Bereich zwischen 25 und 30. Das ist natürlich nicht günstig bewertet. Das ist natürlich auch überdurchschnittlich, wenn wir das auf die Vergangenheit betrachten. Aber eben mit diesen Argumenten, die ich jetzt schon bereits ein bisschen ausgeführt habe, sind wir davon aus meiner Optik eben doch noch weit weg von einer Blase. Also sie ist zwar teuer, aber aus meiner Optik wäre das, wenn es eine Blase wäre, wahrscheinlich die günstigste Blase, die wir je gesehen hätten. Und auch noch erwähnenswert im Vergleich jetzt hier Tech-Bubble 2000er Jahre und jetzt. Die geldpolitische Ausgangslage, die ist konträr zu damals. Weil 1999, da war es so, da wurde im Prinzip in die Blase hinein gestrafft. Also man hat da eben eine eher restriktive Geldpolitik betrieben. Und heute stehen wir auf der anderen Seite. Heute stehen wir eben, wie erwähnt, vor Zinssenkungen und einer eben Beendigung des Quantitative Tightenings und einer wahrscheinlich massiven Ausweitung dieser Geldmenge und Liquidität. Nächster Punkt ist das Thema Sentiment und Angst. Und das ist für mich auch sehr ein relevanter Punkt und wird aus meiner Optik eben auch oft unterschätzt, weil wir befinden uns ja aktuell überhaupt nicht in einer euphorischen Stimmung. Ganz im Gegenteil, die Stimmung ist seit Monaten bis fast Jahren eher negativ. Anlegerinnen und Anleger sind vorsichtig, teilweise ängstlich. Viele haben Angst, dass der nächste große Crash eben unmittelbar bevorsteht. Und genau diese Kombination ist wichtig, denn große Korrekturen und echte Bärenmärkte, die sind historisch eigentlich immer in Phasen von einer Euphorie entstanden, nicht in Phasen von einer Angst, wie wir das jetzt sehen. Und ich glaube, das ist schon auch ein zusätzlicher, wichtiger Indikator, den man hier dazu nehmen kann. Und was wir eben heute sehen, ist, dass einerseits viele institutionelle Investoren unterinvestiert sind. Viele Privatanleger sind kaum investiert oder die warten eben ab auf den großen Crash, aber dann steigt man garantiert nicht ein. Drittens, die mediale Berichterstattung ist im Prinzip seit Corona sehr negativ geprägt. Dann, nächster Punkt ist so das Thema Geopolitik, oder das wird vielfach überbewertet. Wir sind ja in ganz vielen Krisenherden unterwegs, hier weltweit. Aber geopolitische Risiken sind, leider kann man es auch sagen, nicht per se schlecht für die Finanzmärkte. Und daneben die wirtschaftlichen Chancen, technologische Entwicklungen, die werden kurzfristig eben vielleicht überbewertet, langfristig aber eben meist unterbewertet. Und Angstphasen, das habe ich erwähnt, die sind eben selten der Beginn großer Crashes, sondern das Gegenteil ist meist der Fall. Sie sind oft der Beginn neuer Aufwärtsbewegungen, weil eben so viel Kapital auch auf der Seitenlinie steht. Und man spricht da auch über die sogenannte Wall of Worry. Und das heißt eben, das könnte die Märkte dann schon nach oben ansteigen lassen. Und das ist heute wirklich sehr ausgeprägt, weil dann eben plötzlich das Ganze sich sehr schnell wieder drehen kann in ein positives Momentum. Und dann könnte eben diese Boomphase uns erst noch bevorstehen. Diese Blase von der eben viele, viele sprechen aktuell. Das bringt mich zum Fazit von dieser Podcast-Folge. Ich fasse die wichtigsten Punkte nochmals zusammen. Erstens, das globale Schulden- und Liquiditätssystem unterstützt langfristig eher steigende Assetpreise als fallende, das ist klar. Und dass wir wahrscheinlich vor einer großen Liquiditätsschwemme stehen, davon kann man ausgehen, anders ist es gar nicht zu bewältigen. Zweitens, wir stehen eher am Beginn eines neuen Wirtschaftszyklus als am Ende. Drittens, Technologie, KI, Robotik, ich habe es gesagt, schaffen eben wirklich reale Produktivitätsgewinne und erhöhen schlussendlich eben auch die Margen der Unternehmen, das heißt, sie verdienen mehr Geld. Viertens, die Bewertung ist hoch, aber sie ist immer noch viel, viel tiefer als dazumals in dieser Tech-Bubble und ist eben auch fundamental unterstützt durch sehr breite Gewinne, die eben diese ganz großen Unternehmungen, insbesondere diese großen Tech-Unternehmungen, erwirtschaften. Und fünftens, die USA starten einen mehrjährigen Investitionszyklus. Es gibt unglaublich großen Investitionsbedarf in Amerika und es kommen sehr viele neue Investitionen dazu, die zugesagt wurden, auch wenn hier nur ein Teil kommt, dann hat das unglaubliche positive Auswirkungen, darf man so sagen, auf die Realwirtschaft in Amerika. Und sechstens, aktuell dominiert die Angst, das Sentiment und nicht die Euphorie. Und historisch gesehen sind große Korrekturen, Crashes immer in Euphoriephasen entstanden und nicht, wenn man unterinvestiert ist und wenn eher große Angst herrscht an den Märkten. Das heißt für mich ganz persönlich, wenn man alle Faktoren zusammennimmt, hohe Verschuldung, steigende Liquidität, massive Investitionen, technologische Produktivität, eher moderate Bewertungen und das ängstliche Sentiment, dann ergibt sich für mich doch ein Bild, dass die Wahrscheinlichkeit für weiter steigende Märkte für mich persönlich größer ist als die Wahrscheinlichkeit eines wirklich strukturellen Megacrashes. Das sehe ich einfach nicht aktuell. Und natürlich kommt es an den Finanzmärkten immer wieder zu Rücksetzern, auch großen Rücksetzern, 10-20%, das ist völlig normal. Und es wird auch Volatilität geben, das ist auch nichts Schlechtes, das brauchen wir. Aber einen jahrelangen Bärenmarkt oder ein quasi systematischer Zusammenbruch, die sind aus meiner Optik und aus heutiger Sicht für mich nicht das wahrscheinliche Szenario. Und ich glaube, die Aufgabe eines Investors, die ist es nicht, jede Bewegung irgendwo zu timen, sondern eben die großen Linien zu verstehen, die großen Bewegungen zu verstehen und eine robuste, langfristige Strategie zu verfolgen, zu entwickeln und dann eben einfach auch hier investiert zu bleiben. Das zeigen wir in How to Invest. Wenn du Lust hast, kannst du How to Invest kostenlos ausprobieren. Unter unserer Webseite findest du alle Informationen How to Invest, also how2invest.ch. Das war's zu dieser Podcast-Folge. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das hat dir jetzt viele neue Inputs gebracht, damit du dir eben hier eine eigene Meinung bilden kannst. Und das ist wichtig, dass du dir eine eigene Meinung bildest auf Basis von Daten und Fakten. Und das war's jetzt. Vielen Dank, warst du dabei. Vielen Dank wie immer auch fürs Teilen vom Podcast, damit eben dieser weiter wachsen kann. Also vielleicht einfach mal an 2-3 Bekannte weiterleiten, damit eben hoffentlich auch diese von hoffentlich auch nützlichen Informationen profitieren können. Danke, tschüss, viel Erfolg beim Investieren und dann freue ich mich, dich nächste Woche wieder hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Danke, tschüss, bye bye.
Danke für dein Interesse und denke daran, die beste Investition, die du tun kannst, ist die in dich selbst.